Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
In dieser Folge der Geldmeisterin ist Florian Beckermann zu Gast, geschäftsführender Vorstand des Anlegerschutzverbands IVA. Der IVA, der viele Jahre hindurch mit dem Namen Wilhelm Rasinger verknüpft war, kämpft momentan nicht mehr mit den großen Anlegerskandalen, dafür an vielen anderen Fronten. Mit den in der Mode gekommenen Teilaktien, mit Kryptowährungen wie Bitcoin, ESG, den Tücken digitalisierter Hauptversammlungen, Übernahmeangebote oder auch mit dem Ärgernis über zahlreiche Beschlüsse von Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechtsausschluss für Kleinanleger. Sie sind jetzt ja schon seit einem knappen Jahr Vorstand der österreichischen Anlegerschutzverbandes.
Vorstand bin ich seit 2012.
Ach, 2012 also, schon, okay, Präsidenten.
Ja. Ja, Präsident will ich ja nicht heißen. Ich bin ja geschäftsführender Vorstand. Ja, Präsident hat irgendwie was von einem Fußballclub. Und das sind wir ja nicht.
Man hat, glaube ich, überall mitbekommen, dass Sie das Amt übernommen haben. Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen aus Ihrer Vergangenheit erzählen, wie Sie sich bei Ihnen eigentlich die Vorliebe für Finanzen entwickelt hat.
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ich glaube, meine Eltern sind beides Kaufleute. So hat man natürlich in gewisser Weise eine Prägung aus der Familie heraus. Und dann habe ich halt Wirtschaft studiert, Volkswirtschaft in Bonn damals auch, weil dort der Wirtschaftsnobelpreis gerade vergeben worden ist. Und da war man da sehr euphorisch. Und hat sich da mit der Volkswirtschaft auseinandergesetzt. Und das fand ich auch extrem spannend. Und dann geht halt der Weg dann über eine Bank. Ja, ist man dann irgendwann in der Szene drin. In meinem Fall war es dann die österreichische Szene, die auch mit dem Dr. Rasinger zusammen ich da erkunden durfte, schon 2008, 2009. Und ja, wenn man sich dann auskennt, dann entwickelt man dafür auch eine gewisse Liebe.
Ja, das stimmt. Also wie Sie schon angesprochen haben, Sie sind ja nicht da reingefallen. Sie haben ja schon lange für den IVA gearbeitet, aber es ist trotzdem eine große Aufgabe. Und was waren denn so Ihre ersten großen Handlungen, die Sie als geschäftsführender Vorstand übernommen haben?
Erstmal, ich glaube, der Anlegerschutz in Österreich wurde viele, viele Jahre mit dem Namen Wilhelm Rasinger verbunden und dem sind, glaube ich, viele, viele Anleger und auch ich natürlich in Österreich sehr dankbar dafür, dass er diese tolle Vorarbeit mit Michael Knapp zusammen geleistet hat.
Auch mich. Wilhelm Rasinger meinte immer, die Kapitalmarktoffensive gehört ins Regierungsprogramm, ebenso wie die Förderung der Eigenvorsorge. Beides ist inzwischen der Fall, beides mehrfach vom österreichischen Finanzminister Gernot Blümel versprochen, allein es fehlen die Taten, wie ein Gewinnfreibetrag für Sparer, von deren Vermögen durch die Niedrigzinsen und die Inflation Jahr für Jahr allein in Österreich 5 Milliarden Euro weggefressen werden. Wilhelm Rasinger forderte ebenso ein kästfreies Bausparen sowie eine Stärkung der Mitarbeitervorsorge, KMU-Anreize für den Börsengang. Er setzte sich sogar für eine Erbschafts- und Schenkungssteuer für Vermögen über 1 Million Euro ein, womit der Börsengang als steuergünstige und vernünftige Form der Unternehmensnachfolge wieder interessanter wäre. Eines seiner Steckenpferde war, für mehr Transparenz bei Vorstands- und Aufsichtsratsvergütungen zu sorgen. Ein weiteres, den Gesellschafterausschluss neu und für Kleinanleger fairer zu regeln.
Und er hat also auch diese Arbeit 20 Jahre geprägt. Also im Grundsatz kann ich meine Rede nur mit einer großen Dankbarkeit beginnen. Und was ich jetzt natürlich zu tun habe, sind andere Agenten, andere Themen, die der Wilhelm Rasinger natürlich in seiner Zeit nicht hatte. Ich stehe vor anderen Aufgaben. Die großen Anlegerskandale, die haben wir im Moment nicht. Wir haben eher im Moment andere Probleme. Zum Beispiel in Digitalisierung liegen. Ja, Digitalisierung hat Vor- und Nachteile. Was zum Beispiel die Hauptversammlung angeht, da gibt es Dinge, die man weiter betreiben kann, die man besser machen kann. Die Aktionärsdemokratie natürlich, aber auch steuerliche Themen. Wir haben das Thema Bitcoin bzw. Krypto-Investments als große Anlageform im Moment am Markt. Wir haben Teilaktien. Wir haben zig verschiedene Themen, die in die Anlegerthematik hineinkommen und die adressiert werden müssen.
Ja, die eben vorher, wie Sie gesagt haben, noch kein großes Thema waren. Gerade diese Fractional Shares finde ich spannend, dass die den Privatanlegern ja zunehmend angeboten werden. Vielleicht können Sie den Hörerinnen kurz erklären, was das ist und wann sie Sinn machen und wo hier eigentlich die Problematik ist, auf die Sie hinweisen.
Ja, also im Grundsatz ist der Fractional Share erstmal was Gutes. Ja, es zerteilt ein Bankinstitut, ein Emittent, zerteilt eine hochpreisige Aktie, zum Beispiel Louis Vuitton, die vielleicht 800, 900 Euro kostet, in viele kleine handelbare Teile, sagen wir mal, durch 100. Ja, dann kostet eine Fractional Share 8 Euro. Das ermöglicht natürlich Leuten, die weniger Kapital haben, sich irgendwie an dem Unternehmen zu beteiligen. So, das ist erstmal gut. Ne? Man kann kleinteiliges Kapital für den Kapitalmarkt gewinnen. Und viele Leute, die aktuell, sagen wir mal, vielleicht auch Krypto-Investments machen oder die anfangen erst, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, für die sind Fractional Shares so der gute Einstieg in den Kapitalmarkt. Die negative Seite ist natürlich, dass ich, wenn ich keine Aktie habe, jemanden bezahlen muss dafür, dass er diese Aktie teilt. Ja, jemanden bezahlen muss, dass er diese Aktie überhaupt hat. Das wird eine gewisse Gebühr verlangen. Und dann ist die Frage, was passiert mit der Dividende? Bekomme ich die oder bekomme ich die nicht? Und darauf baut dann natürlich die Frage auf, lohnt sich dieses Investment insgesamt überhaupt, wenn ich schon so viele Kosten habe? Dann kann ich an der Hauptversammlung teilnehmen? Also einige Folgefragen, die bei diesen Fractional Shares dabei sind, die dann am Ende dazu führen, lohnt sich das Thema überhaupt?
Und lohnt es sich, glauben Sie?
Da kann ich nur eine Juristenantwort geben, kommt drauf an. Ja? Ja. Es ist nun mal so, manche Anbieter sind günstig, ja, und da dann kann das Sinn machen. Es gibt aber auch einige, und da haben wir auf europäischer Ebene schon viel von gehört, die einfach viel zu teuer sind und dann macht das keinen Sinn.
Also Ihr Tipp, das sollte, dass man sich genau die Gebühren anschauen für die Teilung.
Genau, die Vergütung. Ja, die Vergütung für den Emittenten da genau anschauen. Dann kommt man da schnell zu einem Schluss, ob man nicht vielleicht doch lieber die ganze Aktie kauft.
Für die Geldmeisterin stellt sich bei den Teilaktien vor allem die Frage, wie liquide solche Fractional Shares sind. Bekomme ich meinen Anteil vom Anteil bei einem Kurssturz wirklich schnell genug verkauft? Und wenn, vor allem mit welchen Abschlägen? Für mich persönlich sind sie nichts. Entweder kann ich mir eine Aktie leisten oder sonst eben nicht. Ein Thema, das eigentlich schon seit Jahren den IVA beschäftigt, sind Übernahmeangebote. Ist das eigentlich immer gut für die Unternehmen und schlecht für die Anleger oder gibt es da auch Gegenbeispiele?
Also Übernahmeangebote. Also im Grundsatz ist ein Übernahmeangebot, kann man das nicht gut oder schlecht bewerten. Ja, es kommt auch hier drauf an. Ja? Wenn wir Phasen von Unterbewertung haben, dann gibt es immer wieder Übernahmeangebote, die gut für den Übernehmenden sind. Mhm. Also das Unternehmen, was das andere, kleinere Unternehmen vielleicht kaufen möchte, sieht dort eine Opportunität, ja, und kauft. Das passiert eher bei Unterbewertung. Dann gibt es aber auch strategische Übernahmen, ja, wo es Sinn macht, ein Unternehmen zu kaufen, um sich in einem gewissen Markt zu positionieren oder um einen Konkurrenten auszustechen. Ja. Da wird dann regelmäßig auch über die Bewertung, die Fundamentalbewertung bezahlt. Und das kann für den Aktionär sehr lukrativ sein, dass er dabei ist. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren, kommt drauf an.
Und welche Alternativen haben eigentlich Privatanleger, die schon investiert sind, die zur Annahme eines Übernahmeangebots? Und macht es Sinn, Aktionär zu sein jetzt? Ich denke jetzt an Unternehmen, die Übernahmeangebote oder die Angebote machen an die Aktionäre, ihre Aktien zu übernehmen, weil sie von der Börse gehen wollen. Wie ist das da gelagert?
Also im Grundsatz ist ja, wir haben es ja gerade bei Immofinanz und SImmo gesehen, so ein Übernahme Wettstreit, ein Wettstreit auch der verschiedenen Argumente, der Strategien, der Konzepte. Ja? Und wenn der also öffentlich ausgetragen wird, dann, wie das in dem Fall jetzt war, ist das auch ein gewisses Fest für die Aktionärskultur, ja, weil man sich mit den Unternehmen auseinandersetzen muss. Man muss sich mit den Strategien beschäftigen und wirklich auch eine Entscheidung finden, verkaufe ich oder verkaufe ich nicht? Und das ist natürlich am Ende des Tages eine individuelle Frage, ob es für jemanden Sinn macht oder nicht. Und da galt es jetzt zum Beispiel in dem angesprochenen Fall, war das auch super, dass das sich beide so viel Mühe gegeben haben. Also ich empfand diesen Wettstreit als wirklich befruchtend für die gesamte Situation. Und das Ergebnis war dann, wie es ist. Einige haben es angenommen. Andere haben es nicht an oder haben diese Teilbedingung dann in dem Fall nicht angenommen und haben sich jetzt im Ergebnis dafür entschieden, dass also die SIMO selbstständig bleibt. Also hier sieht man halt den klassischen Fall, wo man gesagt hat, okay, das Angebot war für die meisten nicht attraktiv genug. Man hat die Aktie einfach nicht verkauft.
Und haben Sie da eigentlich eine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung gegeben für die gerade im Fall SIMO?
Nein, wir haben uns mit Absicht in diesem Fall sehr zurückgehalten. Wir haben als Verband eine Gremiumsentscheidung dazu getroffen, die auch aus der Vergangenheit natürlich heraus rührt, da wir beide Unternehmen sehr gut kennen. Ich persönlich kenne sie auch beide sehr, sehr gut. Ja. Also ich betreue sie seit über 10 Jahren. Ich glaube, ich habe keine Hauptversammlung verpasst, alle verfolgt und kenne die Proponenten natürlich auch sehr gut. Und wir haben uns zurückgehalten und haben klar gemacht, was der Marktstandard ist. Daran konnte sich für uns die Vielzahl der Aktionäre, die uns kontaktiert haben, daran orientieren und haben ihre Entscheidung danach getroffen. Insofern haben wir da keine Vorschläge machen müssen.
Und Ihrer Meinung nach generell, ist das Übernahmegesetz wasserdicht oder ist es reformbedürftig?
Also das Übernahmegesetz, glaube ich, auch die Übernahmekommission, die sie ja hier auch teilweise in dem Konstrukt tätig war, zeigt wiederum, dass sie eines der schärfsten Schwerter ist, die es zum Anlegerschutz und Übernahmeschutz daraus in Österreich gibt. Die sind in der Umsetzung gut, die sind auch entschlossen, die Übernahmekommission. Sie zeigen einen guten Schutz für den Markt am Ende des Tages durch dieses Übernahmerecht. Also ich muss zugestehen, ich habe die Arbeit der Übernahmekommission und auch des Übernahmegesetzes, die schätze ich sehr. In der Vergangenheit, ob das jetzt in dieser partikulären Situation SIMO, Immofinanz und allem, was dazugehört, ob das jetzt alles da immer so super gelaufen ist, das kann ich nicht bewerten. Ja. Aber im Grundsatz halte ich das Übernahmerecht für sinnvoll und die Arbeit der Übernahmekommission für gut.
Und dann hätte ich noch eine Frage zu Kapitalerhöhungen. Da kriegen die Anleger auch oft eben Briefe, ob sie mitmachen wollen oder nicht. Kann man da eigentlich eine Leitlinie sagen, wann es Sinn macht, bei einer Kapitalerhöhung mitzumachen für den Privatanleger und wann nicht?
Na ja, gut, also warum macht man überhaupt eine Kapitalerhöhung als börsennotiertes Unternehmen? Das ist relativ einfach. Ich brauche Geld. Ja, das hilft mir, meine Kreditwürdigkeit zu erhöhen. Es hilft mir, Wachstum zu finanzieren, Investments zu tätigen oder einfach auch Kredite oder Schulden zurückzuzahlen. Ja, das sind so die 3, 4 Hauptgründe, die es gibt für eine Kapitalerhöhung. Im Grundsatz alles unter Umständen sinnvolle Maßnahmen für ein Unternehmen. Und wenn einer das Geld hat und überzeugt ist vom Unternehmen, dann kann er das gerne machen. Auch um nicht verwässert zu werden. Das Problem ist natürlich nur, dass wir relativ viele Kapitalerhöhungen am Markt sehen, die als Vorratsbeschlüsse mit Bezugsrechtsausschluss von den Hauptversammlungen beschlossen werden, ohne dass ein von mir angeführter Grund von eben eigentlich vorliegt. Also wir haben kein Wachstumsthema, wir haben kein Investment, was jetzt gerade konkret ansteht. Wir haben eine vernünftige Verschuldung und wir haben auch kein Kreditwürdigkeitsthema. Aber trotzdem beschließt man diese Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss, nämlich eben, dass der Kleinaktionär dann nicht mithält.
Das ist spannend.
Das ist regelmäßig ein Ärgernis für viele kleine Aktionäre und gilt gemeinhin als nicht besonders en vogue. Trotzdem gemacht.
Aber warum machen das die Unternehmen?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Eines davon ist natürlich das strategische Pouvoir zu haben, mit der Kapitalerhöhung dann agieren zu können, unterjährig und keine eigene HV dafür einberufen zu müssen.
Okay, also muss nicht unbedingt ein schlechter Grund sein, sondern nur ein praktischer kann es auch sein.
Ja.
Und wie steigen eigentlich Altaktionäre bei Kapitalerhöhungen aus? Werden die nicht immer verwässert?
Ja, wenn sie das Bezugsrecht haben können, dann können sie natürlich mitziehen bei einer Kapitalerhöhung.
Und was ist Ihrer Meinung nach jetzt insgesamt, was sind die größten Herausforderungen für die Kapitalmärkte in den nächsten 12 Monaten?
Ui. Ja, also das ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Wir haben, glaube ich, im Moment so viele Agenten an den Kapitalmärkten liegen, wie seit langem nicht. Das größte Thema ist sicher ESG und eben Sustainable Finance. Damit zusammenhängt natürlich auch, wie geht man mit Governance um? Das wird sicherlich das größte Thema sein. Dann eine ganze Reihe von Taxonomieverordnung gehört damit rein und so weiter. Mhm. Das sind die Themen, die jetzt sehr heiß werden. Das wird uns auch die nächsten Jahre beschäftigen. Ja? Und dann wird uns aus Brüssel natürlich das ein oder andere Thema auch noch auferlegt. Letzten Endes aus der praktischen Sicht heraus müssen wir uns halt in den Märkten auch überlegen, wie gehen wir mit dieser großen Liquidität um, die durch Corona auch in die Märkte gespült worden ist. Und wie kommen wir aus diesem Corona-Status, auch was die Aktionärsrechte und so weiter angeht, wieder heraus zu einem normalen Geschäftsablauf.
Okay.
Das sind so die Herausforderungen der nächsten 12.
Bezüglich ESG, es fehlt ja noch eine Ratingagentur, es sollen die Finanzmarktaufsichten prüfen. Was könnte denn da die Funktion von einem IVA sein? Wie könnten Sie sich da einbringen oder möchten sich einbringen?
Also die Europäische Ratingagentur, das ist ja ein Thema, was wir seit der Finanzkrise mit uns herumschleppen.
Yeah.
Das kommt immer wieder und ist mal wieder weg. Die Kommission hat ja in der Interpretation für die ESG-Ideen schon einiges geliefert. Ich glaube nicht, dass der IVA als Verband sich da jetzt noch zusätzlich stark machen muss. Ich glaube, wir sind froh, wenn wir das alles erstmal lernen können, was dort von uns in der schönen neuen Zukunft verlangt wird. Und wenn wir das alles zeitnah umsetzen können, vielleicht sogar ein bisschen schneller als der Schnitt, dann ist dem österreichischen Markt schon sehr geholfen.
Okay. Ich brauche Sie nach der heutigen Aussendung nicht fragen, was Sie von Bitcoin-Geschäft halten. Was ist denn da die Gefahr für die Anleger? Welche Gefahr sehen Sie da?
Naja, also wir haben uns in zweierlei Hinsicht positioniert. Wir haben uns erstmal aufgrund von einigen Kontakten und E-Mails und Gesprächen haben wir verortet, dass Krypto-Investments, und da zähle ich jetzt auch Bitcoin dazu, ein zusehendes Problem wird. Nicht für Zocker, ja, sondern für Anleger. Ne? Also Leute, die das als Investment begreifen. So. Und in dem Augenblick müssen wir uns fragen, ist das was Vernünftiges? Und dann schauen wir uns die einzelnen Probleme dazu an. Und wir kamen jetzt bei Krypto und auch bei Bitcoin, also Kryptohandel und bei der Währung selber, dann also einigen Problemen, die wir in dieser Aussendung gebracht haben. Es ist relativ einfach zu sagen, wie wir uns da positioniert haben. Ja? Wir sehen einen unregulierten Markt. Ja, wir sehen viele Schäden, wir schlagen sie die Zeitung auf, wir haben jeden Tag irgendeinen anderen Skandal in der Kryptoszene. Bei einigen Geschädigten, die sich an uns gewendet haben, ist einfach das Geld weg. Es gibt keinen Ansprechpartner mehr, es fehlen halt einfach 100.000 Euro. Ja, und da ist man dann halt irgendwann auch mit seinem Latein am Ende und da können wir dann auch nur empfehlen, Entschuldigung, aber dann gehen Sie bitte zur nächsten Anzeigenstelle. Statten Sie Anzeige, ja. Da ist dann irgendwann die Frage, gibt dem Regulator was an die Hand. Denn die Polizeidienststelle wird auch sagen, was habe ich damit zu tun? Geht zur FMA und die FMA wird sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, ich habe kein Gesetz. Wenn der Schaden dann da ist in der Kryptoszene, dann kommen die Herren und Damen dann zum IVA und sagen, ja, aber das sind doch, warum habt ihr nichts gesagt?
Okay.
Und das haben wir jetzt getan. Ich glaube, wir haben das sehr eindeutig gemacht.
Yeah.
Wir können uns vorstellen, dass wenn das alles so sein soll wie Anlegen, ja, und wie Investment, dann sollte man die gleichen Regeln für alle Investments sehen. Ja. Es gibt eben Dinge, die sind in Bitcoins zum Beispiel, sind die erlaubt, ja, und in der Börse sind sie halt strafbar.
Und da muss man Waffengleichheit setzen.
Das wäre, glaube ich, das Mindeste. Ja. Dazu kommt dann natürlich die Frage, brauchen wir das überhaupt? Viele ältere Leute wenden sich an uns und sagen, müssen wir das überhaupt haben? Ja. Ich glaube, über die Blockchain-Technologie brauchen wir uns nicht unterhalten. Das wird es in Zukunft weitergeben. Das ist auch was Sinnvolles. Ja. Aber sowohl bei verschiedenen Währungen als auch bei verschiedenen Plattformen warnen wir und raten zu höchster Vorsicht.
Viele Privatanleger wenden sich an Sie, weil Sie ein Investment getätigt haben, das Sie lieber nicht getätigt hätten. Haben Sie auch so ein Investment, das Sie lieber nicht getätigt hätten in Ihrem Leben erfahren?
Ich glaube, das hat jeder. es gehört ja zu einem gewissen Lernprozess von Investieren dazu. Ich bin ein großer Freund von Themen, wo man sagt, also auf der einen Seite hat man ein Target, ja, ein Investment, was man gerne tätigen möchte. Und man sollte immer einen Investmentplan haben. Ja, wann steigt man ein, wann steigt man aus und dann auf sein Investment aufbauen. Und dann ist man auch nicht traurig, wenn man eins nicht gemacht hat. Ja. Und das hilft eigentlich sehr gut. Also die Emotionalisierung von Investments ist leider etwas, wo man erst in einem gewissen Lernprozess von wegkommen kann.
Das empfehlen Sie eben auch den jungen Neobrokern, die dazugekommen sind, oder Neoaktionären letztes Jahr?
Ein Neo-Aktionäre, richtig, ja. Neo-Broker ist ja wieder was anderes.
Ja, ja.
Also viele, die im letzten Jahr dazugekommen sind oder in den letzten anderthalb Jahren, haben natürlich sehr viel Erfolg auch gehabt. Das ist ja keine Frage. Die Märkte sind nach oben gegangen. Extrem viel Liquidität ist in den Markt dazugekommen. Mhm. Viele Retailer sind dazugekommen, die halt auch aus verschiedenen Gründen einfach überbezahlt haben. Das wird auch alles wieder in eine andere Richtung gehen.
Ja.
Und das hatten wir als Verband auch schon ein paar Mal, ja, in solchen Situationen. Und wenn man eben einen Investmentplan hat, dann kann einem das nicht unbedingt passieren.
Ihr Credo zum Abschluss, man muss einen Plan beim Investment haben und sollte von dem nicht allzu viel abrücken.
Das macht glücklich, ja.
Okay, vielen Dank, Herr Beckermann.
Dankeschön, Frau Kistner. Danke sehr. Wir hören.
Wenn euch diese Folge wieder gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr die Geldmeisterin auf einer der Podcast-Plattformen abonniert, bei LinkedIn oder Apple Podcast oder in der Facebook-Gruppe Geldmeisterin liked und kommentiert. Und auch nächstes Wochenende wieder dabei seid. In der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn ihr von montags bis freitags bei der kleinen Schwester der Geldmeisterin die Börsenminute hineinhört. Reflexionen zum Börsengeschehen in 60 Sekunden. Salam, Servus, Mars Salama, sagen die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!